Audiovisionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Herzlich willkommen hier zu unserem Talk Music for Films, Games, Ads. Mein Name ist Anna Schirmer und das ist hier meine sehr liebe Kollegin Franziska Kollinger.
Wir sind beide Musikwissenschaftlerinnen mit einem besonderen Ohrenmerk auf Sounds in und als Medien und beschäftigen uns speziell mit der Interaktion von Bild und Musik in audiovisuellen Formaten. Das können Filme sein, aber auch Games sein und eben auch die gerade schon in der Anmoderation benannten Ads.
Stichwort Audiovisionen, das ist der Name von unserem Podcast zu Film, Musik und Sounds, den wir vergangenes Jahr gemeinsam mit der International Academy of Media and Arts, IAMA, und der NFP für neue Filmproduktion in Halle gegründet haben, und zwar im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt.
In der ersten Staffel, die ist letztes Jahr pünktlich zu den Filmmusiktagen im Oktober online gegangen, hatten wir Filmmusikkomponistinnen wie Dasha Dauenhauer und Martina Eisenreich und den Mr. House of Cards Jeff Beal zu Gast. Die zweite Staffel führen wir in diesem Jahr dann wieder anlässlich der Filmmusiktage fort. Diesmal sind es die 16., die vom 19. bis 25. November 2023 stattfinden. Dort treffen sich wie jedes Jahr Branchenvertreterinnen aus Filmmusikkomposition, Sounddesign, Filmproduktion, Postproduktion und aber auch Filmmusikliebhaberinnen. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Wer möchte, kann da gerne nach Halle kommen.
Dieses Gespräch, was wir jetzt heute und hier bei der Music Match führen, das wird sozusagen eine Special Edition in unserem Podcast. Und in dieser speziellen Folge stellen wir uns auch eine spezielle Frage, die irgendwie erstmal ganz einfach klingt, aber am Ende doch ganz schön komplex ist. Wie kommt Musik in Filme, Ads oder Games?
Wir interessieren uns dabei gleichzeitig für Komposition und Ästhetik, aber eben auch für Vertriebsfragen und Strategien der Vernetzung. Und alle Aspekte wollen wir versuchen, in einer Stunde auszuloten. Ins Gespräch darüber kommen wir, das ist naheliegend, mit Filmmusikkomponistinnen und einem Experten für den Vertrieb.
Freya Ade ist Komponistin und Musikerin mit einem besonderen Fokus auf Filmmusikkompositionen. 2016 wurde sie mit dem Deutschen Filmmusikpreis für den Kinderfilm Nellys Abenteuer ausgezeichnet. Es folgten Kompositionen zu Spiel- und Dokumentarfilmen.
Einen guten Score macht für mich aus, wenn er einfach so ein Grundgefühl des Films, wenn das durch die sinnliche Ebene hängen bleibt. Also dass er sozusagen nicht nur illustrativ immer die Szenen mitzeichnet, sondern so dieses Herz des Films quasi erfasst und man das in der Form von Melodie oder in der Form von einfach von einem Gefühl irgendwie dann mit sich trägt. Einfach, dass er irgendwie im Körper bleibt.
Freya, du arbeitest explizit als Filmmusikkomponistin, weniger für Games und Ads. Wie hat es diese Musik in den Dokumentarfilm geschafft? Also mich interessiert vor allem, wie du an den Auftrag gekommen bist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wie dieser Kompositionsprozess sich gestaltet hat. Ja, also wie die Arbeit an der Musik abgelaufen ist.
The Corridors of Power ist ein sehr besonderes Beispiel für beide Fragen. Also erstens, ich habe eine Anfrage bekommen, dass eine Komponistin oder Komponist gesucht wird für einen internationalen Film. Also der ist bis jetzt nur in den USA draußen und noch nicht in Deutschland. Ist aber mit deutschen Fördermitteln auch finanziert worden, weshalb halt die Postproduktion in Deutschland stattfinden musste. Also der Regisseur ist Oscar-nominiert gewesen 2014 für The Gatekeepers. Das ist ein israelischer Regisseur, Dror Moreh. Und das war im August 2020, als ich diese Anfrage, bis morgen suchen die jemanden ganz dringend, schau dir mal bitte den Rohschnitt an und okay, ja gut, sofort wirklich alles fallen und liegen gelassen, an einem Nachmittag alles angeschaut, also das war irgendwie so ein 2,5-stündiger Schnitt, dann gleich noch den Oscar-Film von Dror angeschaut und eine Playlist angefertigt. Hier, so stelle ich mir die Musik ungefähr vor, weil die hatten ganz viel Hildur Guttner Dottir als Temptracks drin liegen, sehr dunkle. Dann haben wir uns im September getroffen, also die mochten meine Vorschläge. Und er war aber sich nicht so ganz sicher, ob ich das hinkriege und so weiter. Hab ja nur 20 Langfilme gemacht. Naja, also der wollte eigentlich Hildur Guttner Dottir haben. Und na klar, die macht das nicht für diesen Preis. Also es war natürlich nicht in so einer Scale, das Budget. Dann haben wir uns nochmal getroffen im Dezember. Also es war wie so ein Komponisten-Casting, hatte mehrere Anwärter. Und im Dezember war es immer noch so, ich habe dann so einfach gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine ganz komplexe Szene. Habe ich mich übers Wochenende, mitten in einem anderen Film war ich eigentlich, aber ich habe wirklich so eine 4-Minuten-Sequenz über ein Wochenende mal einfach gepitcht, freiwillig und vertont, und dann hatte ich quasi den Job. Ich habe gedacht, okay, der traut es mir jetzt nicht zu, ich traue es mir natürlich zu, und ich habe es dann einfach präsentiert und dann hatte ich den Gig. Und dann gab es noch ein paar produktionstechnische Schwierigkeiten, weshalb sich das wahnsinnig lang gezogen hat. Ich bin nur wahnsinnig froh, dass sie mir endlich die Soundtrack-Rechte gegeben haben, weil seit September letzten Jahres wollte ich den gerne veröffentlichen, weil es sind fast 2 Stunden Musik und für mich echt eine Arbeit, in die ich sehr viel Zeit und Liebe investiert habe, und wollte das halt auch die Musik zeigen. Seit Februar habe ich dann endlich das schriftlich bekommen, du darfst den Soundtrack veröffentlichen, und seit März ist er dann draußen.
Wenn man es vielleicht mal ein bisschen allgemeiner dreht, du hast ja eben am Anfang diesen Kollaborationsaspekt so stark gemacht. Was ist das Besondere auf dem Weg von der komponierten Musik in den Film? Oder vielleicht auch, was sind so Strategien, um das Auditive mit dem Visuellen zu verknüpfen?
Ja, das Wichtige ist, dass man eine Ebene mit den Produzenten und vor allem mit der Regie findet, eine Kommunikationsebene. Es ist eben nicht nur über Musik, wie gut bin ich jetzt als Komponistin und wie passe ich sozusagen in deren Bild, was sie sich vorstellen können, ob ich das schaffe, sondern vor allen Dingen, verstehst du die Vision von dieser Person, die das letztendlich macht? Es hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun, der Beruf, zuzuhören und zu verstehen, was möchte diese Person ausdrücken. Manchmal spielen politische Entscheidungen eine Rolle, nee, das muss jemand sein, der aus NRW kommt oder so fördertechnische Gründe. Da kann man halt nichts tun, man kann nur einfach sein Bestes geben und versuchen. Und ich bin oft in der Situation gewesen, wo ich halt was angeboten habe oder gepitcht habe, weil ich irgendwie ab und zu mal das Gefühl hatte, dass es mir nicht richtig zugetraut wird. Das habe ich jetzt nicht mehr, also ich muss jetzt eigentlich nicht mehr pitchen. Aber natürlich, das werde ich sicherlich auch noch mal müssen, wenn es jetzt irgendwie größere internationale Sachen sind, die ich gerne machen würde mehr, dann kriegt man das, glaube ich, auch nicht so einfach. Speziell bei der Filmkomposition gibt es ja so ein paar Leute, die mal einen sehr speziellen Style haben. Zum Beispiel Hildur Guttner Dottir, die würde jetzt zum Beispiel nicht für die neue Harry Potter Serie angefragt werden oder für irgendwelche Kinderformate. Aber dann gibt es halt wieder Komponisten wie James Newton Howard, die so eine wahnsinnig krasse Bandbreite haben, oder John Powell auch, die sehr wandelbar sind.
Was mich zurückführt zu deiner Arbeit mit dem Klang. Greifst du auf analoge Techniken zurück, auf ein Instrumentarium, was du digital eben nutzen kannst? Ist natürlich eine Geldfrage, ist eine Frage der Produktion, aber eben auch eine ästhetische.
Ja, es ist leider immer auch eine Geldfrage. Wie viel bist du bereit zu investieren? Ich mache seit 2016 Filmmusik. Und ich habe, auch wenn ich nie Geld hatte, also am Anfang ganz kleine Budgets hatte, ich habe immer alles echt aufgenommen, weil mir die Qualität wichtig war. Ich bin so jemand, ich investiere lieber auf gut Glück sozusagen von meinem eigenen Geld schon mal was rein, damit es dann überzeugend wird. Und wenn das nämlich einmal im Film ist und auch in früheren Rohschnittfassungen oder anderen Schnittfassungen, dann fällt es so schnell nicht mehr raus und dann hast du den Fuß drin. Also ich tue immer so, als hätte ich den Job, und dann kriege ich den Job. Ich habe selten mal was mit Samples gemacht, und damit war ich immer total unglücklich, leider. Also auch aus Zeitgründen.
Gibt es denn wirklich noch so Unterschiede zwischen Kino und TV? Es ist bestimmt nicht das Gleiche, für welche Art von Genre ich dann da produziere.
Nee, da hast du vollkommen recht. Es unterscheidet sich vor allem im Zeitfaktor. Weil Fernsehen hat man einen sehr, sehr schnellen Workaround. Deshalb bin ich persönlich eher dem Kino verschrieben, weil man einfach mehr Zeit hat. Man kann auch mal eine Woche sich zurückziehen, Themen schreiben. Und beim Fernsehen ist wirklich so liefern, liefern, liefern und in sehr, sehr schneller Zeit und sehr viel.
Susanne Hart ist Komponistin und Musiktheoretikerin. Sie schreibt weniger Musik für Filme, sondern vor allem für Games und Ads. 2021 komponierte sie die Musik zu Somewhere, einem interaktiven Bilderbuch für Kinder.
Wie bist du jetzt in diesem speziellen Fall in den Auftrag gekommen? Und was ich auch extrem interessant finde bei so Game-Kompositionen, das ist natürlich eine andere Art des Komponierens.
Das war ein interaktives Bilderbuch, was gedacht ist für kleine Kinder und Eltern, um das am Tablet anzugucken. Dementsprechend auch sehr angelehnt vom Sound her so ein bisschen an so eine schöne, orchestrale, warme Disney-Klangfarbe. Es war gar nicht wirklich ein spezieller Auftrag, sondern mein letztes Uni-Projekt im Rahmen der Filmuniversität. Den Entwickler des Spiels kannte ich bereits. Das war einer aus dem Studiengang Animation, mit dem ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet hatte. Und wir haben uns total gut verstanden. Und dann hat er erzählt, ja, hier, ich mache da ein Projekt und es soll kein Film werden, sondern es soll eben ein Spiel werden, ein interaktives Bilderbuch. Habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Gib Bescheid, was du brauchst, bis wann du es brauchst, ich mache das. Und die Art und Weise, wie die Musik dazu entstanden ist, war tatsächlich relativ speziell. Wir haben das nämlich ursprünglich wie einen Film gehandhabt. Das heißt, wir sind von der gesamten Geschichte, die in diesem Bilderbuch erzählt wird, ausgegangen und haben dazu, oder ich habe dazu erstmal ungefähr eine Viertelstunde Musik geschrieben. Einfach als quasi Mickey-Mousing-mäßig die Geschichte miterzählt mit Musik. Und danach haben wir das auseinandergeschnipselt, denn ein interaktives Bilderbuch heißt ja, man soll auch irgendwo umblättern selber. Es wird Interaktion vom Spieler erwartet. Das heißt, wir haben dann diese 15 Minuten Musik in ganz, ganz, ganz viele kleinste Teilchen auseinandergeschnitten und haben uns dann sogar noch die Mühe gemacht, in Zusammenarbeit mit einem anderen Studenten aus der Animation, der sich auch relativ gut mit IT auskannte, eine extra Musik-Engine dafür zu entwickeln, sodass wir quasi relativ spontan auf den Spieler reagieren konnten, um dann innerhalb dieser kleinen Schnipsel vom einen Schnipsel in den anderen rüber zu faden und rüber zu gehen, damit wirklich quasi die Musik trotzdem noch die Geschichte miterzählt hat, wir aber auch spontan darauf reagieren konnten, wann blättert der jetzt? Blättert der jetzt schon nach 2 Sekunden, weil er die Seite nicht lesen will? Oder lässt er sich jetzt ganz viel Zeit und wir müssen da eigentlich noch ganz viel Zeit füllen? Und wir haben dann aus der Not quasi noch insofern eine Tugend gemacht, als dass wir das Fehlen von Musik wie so eine Art Erinnerung an jetzt blätter doch mal weiter, damit die Geschichte weitergeht, integriert haben. Das heißt, wir haben nicht, wie es in vielen anderen Games-Projekten üblich ist, mit Loops gearbeitet, dass die Musik irgendwann wieder von vorne anfängt, sodass man die ganze Zeit Musik hat, sondern wir haben absichtlich kleine Schnipsel geschrieben, die dann auch irgendwann zu Ende sind, quasi so als Hinweis an den Spieler, nicht langsam mal blättern, guck doch mal, wie es weitergeht.
Was man, finde ich, natürlich auch an der Struktur der Musik schon erahnen kann, das eignet sich natürlich hervorragend, da diese Kleinstbausteine auditiven Materials praktisch rauszunehmen und auch mal zurückzublättern. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, was sicherlich auch aufgrund des Produktionsprozesses und des Produktionsdrucks, der eben bei Games ebenso wie bei Ads vorherrscht, wir hören auch gleich noch mal eine kleine Ads-Komposition von dir, die eigentlich auch genau wieder diese Kürze und Prägnanz von musikalischen Motiven und die Wichtigkeit, die das hat, widerspiegelt. Was denkst du, welche Rolle spielen KIs, also künstliche Intelligenzen in der Komposition für Games, weil man sagen könnte, aus Kostengründen lohnt es sich vielleicht auch da jetzt eher das einzusetzen. Warum sollte man trotzdem auf Komponistinnen zurückkommen, die eben für Games und Ads komponieren?
Also ich habe den Eindruck, grundsätzlich tut es einem Game genauso wie einem Film total gut, wenn man da einen Komponisten dran setzt, damit, wie wir ja ganz am Anfang festgestellt haben, auch ein stimmiges Gesamtkonstrukt dabei rauskommen kann. Also dass man eben nicht einfach irgendwas sich holt, was es schon gibt oder dann im besten Fall einen Computer dran setzt, der dann irgendwas macht. Ich glaube, so weit sind die KIs auch aktuell noch nicht, dass man da Sorge haben müsste. wenn man da wirklich nochmal einen Komponisten, eine Komponistin dran setzt, dann hat man ja viel mehr die Möglichkeit, die Story auch nochmal zu durchdringen, die da erzählt werden soll und auch die ganzen Nuancen eventuell in der Komposition zu berücksichtigen.
Du bist ja eben nicht nur praktizierende Musikerin, sondern auch theoretisierende. Du sitzt an einer Doktorarbeit, wo du dich mit übergeordneten Strukturen von Klang beschäftigst, was, glaube ich, wirklich interessant ist, um hier nochmal so eine allgemeine Ebene reinzubringen. Also was findet man raus, wenn man sich so empirisch Filmmusiken anschaut, wie die möglicherweise funktionieren, und da vielleicht auch so eine Anschlussfrage: beeinflusst denn deine theoretischen Erkenntnisse dein praktisches Komponieren oder andersrum?
Bestimmt. Ich glaube, meine ursprüngliche Fragestellung kam sogar eher aus dem Komponieren heraus, weil ich glaube, korrigiere mich gerne, Freya, ich glaube, dass das Komponieren von FilmkomponistInnen sehr, sehr häufig sehr intuitiv abläuft. Einfach basierend auf einem riesengroßen Erfahrungsschatz, den man sich im Laufe der Jahre erarbeitet hat. Einerseits durch das relativ bewusste und reflektierte Schauen von Filmen, andererseits aber auch einfach durchs Machen und Ausprobieren, was für Musik in welchem Kontext welche Wirkung erzeugt. Und ich versuche im Rahmen dieser empirischen Untersuchung quasi aus der Intuition eine Wissenschaft zu machen, sozusagen. Also umgekehrt die Intuition ein bisschen wissenschaftlich greifbarer zu machen. Eine Struktur, die ihr wahrscheinlich alle schon mal aus verschiedenen Horrorfilmen kennt, auf die ich über verschiedene Studien der Musikpsychologie aufmerksam geworden bin, ist der Einsatz von entweder ostinaten rhythmischen Strukturen oder eben das Fehlen solcher Strukturen. Das heißt, dass man quasi solche, ich sag mal, Plain Statics hat, also quasi einen langen Liegeton oder einfach nur eine lange Klangfläche. Dieses Fehlen von nachvollziehbarem Rhythmus zum Beispiel, das erzeugt nämlich ein Gefühl der Unvorhersehbarkeit. Das heißt, das wird in solchen Filmen natürlich auch total gerne genutzt, um irgendwelche Schocker anzudeuten oder eben damit zu spielen. Manchmal kommt dann einer, manchmal kommt keiner. Während rhythmisch-ostinate Strukturen sehr, sehr häufig in Ermittlungsszenen oder in Puzzleszenen, also quasi in Szenen, wo Charaktere irgendwie logisch und rational nachvollziehbar agieren, eingesetzt werden.
Das bringt mich eigentlich zu einem perfekten Übergang. Zeitliche Strukturen, nämlich du erzählst gerade so Drones oder Liegetöne, ja, die evozieren natürlich auch neben der Spannung vor allem auch ein Stehenbleiben, ein Stillstehen der Zeit. Ja, das ist musikalische Statik in dem Moment. Ne? Da kann man Klangflächen drauf bauen, die dem Betrachter das Gefühl geben, dass er stehen bleibt oder dass die Zeit stehen bleibt und anhält. Unsere Zeit bleibt leider nicht stehen und hält auch nicht an. Wir würden gerne noch ein bisschen was über euren Weg in die Filmmusik oder in die Musikkomposition und dann letztendlich in die Komposition für unterschiedliche mediale Formate wissen. Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt steht?
Ich glaube, wir hatten ein paar parallele Stationen sogar auf unseren zwei Wegen. Bei mir hat es damit angefangen, dass ich den Film Sleepy Hollow mit Musik von Danny Elfman gesehen habe und das für mich so der Knackpunkt war, um zu sagen, boah krass, ich möchte auch Filmmusik machen. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie komme ich da hin? Hab dann rausgefunden, man kann an der Filmuniversität in Babelsberg Masterstudium Filmmusik machen. Also habe ich geguckt, was könnte eine sinnvolle Grundlage sein, um dann den Master in Filmmusik draufzusetzen, und bin bei Musiktheorie gelandet.
Ich habe auch als Teenager schon immer viel Filmmusik so gehört, also so diese epischen Scores, Herr der Ringe, Titanic, hat mir, damals gab es noch kein Internet, also ich komme vom tiefsten Dorf und ich bin Mitte 30, also das war noch so in den 90ern. Da habe ich mir einfach CDs gebrannt. Darf man das überhaupt sagen? Ich hatte kein Geld. Es gab nicht mal eine Bibliothek, wo man die sich ausleihen konnte. Also später habe ich mir die natürlich dann ausgeliehen in der Bibliothek, als ich dann studiert habe. Aber ich hatte einen Schulfreund, der hatte die CDs alle und der hat die mir immer gebrannt. Und ich habe einfach ganz viel Fernsehen geguckt als Kind. Also so, ja, RTL 2, Nachmittag, alles hintereinander, Dragon Ball, Sailor Moon. Ich habe immer meine 2 Stunden Fernsehen geguckt jeden Tag. Und das ist eigentlich so mein Background. Also ich komme halt nicht aus einer künstlerischen Familie. Mein erster Kinofilm war Herr der Ringe. Also gleich mal das Mega-Ding. Und ich war natürlich vollkommen beeindruckt. Ich habe das gehört und geliebt. Ich kannte niemanden, der Komponistin ist, oder ich habe das nie für mich gedacht. Ich war in der Musikschule, ich war sehr gut. Ich habe immer viele Wettbewerbe gespielt und gewonnen. Also, und ich habe aber ein Keyboard gehabt, damit so rumexperimentiert. Und also ich hatte aber nie irgendwie eine Perspektive, dass es überhaupt so einen Beruf gibt, oder das war in so weiter Ferne. Und dann habe ich halt mein Instrument angefangen zu studieren, Gitarre. Mir war das aber sehr schnell auch langweilig, weil ich habe immer in Bands gespielt und immer schon so Songs geschrieben und komponiert oder auch immer so Dinge gehört, die ich aber nie richtig aufs Papier bringen konnte. Oder irgendwie, ich habe dieses Tool gesucht, das auszudrücken, was in mir drin schwirrt und was ich höre und was irgendwie raus muss. Und ich habe mich dann im zweiten Jahr für Komposition beworben, das sozusagen dann als Doppelstudium gemacht. Da eher, das ist so avantgardistisch gewesen. Ich habe da keinen Platz für mich gesehen, weil da auch wiederum so ein Dogma des Forschens und es muss immer neu, neu, neu sein. Und wie gesagt, ich habe halt gerne tonale Musik gehört, auch Filmmusik. Und deshalb war es bei mir ähnlich wie bei Susanne, dass ich dann auch mitgekriegt habe, hey, da gibt es diesen Studiengang, und habe mich quasi dann auch auf diese Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich habe vor Susanne dort studiert.
Ich glaube, wir haben uns ganz knapp verpasst.
Ja, ja, wir haben uns wirklich verpasst. Ich würde mich als intuitive Komponistin bezeichnen, weil ich konstruiere relativ wenig. Dann habe ich dort studiert, ein paar Studentenfilme gemacht, und dann hatte ich so eine unfassbare Chance in meinem letzten Studienjahr in Babelsberg, als da ein richtiger Film außerhalb der Uni gemacht wurde. Ein Kinofilm, Nellys Abenteuer, und die Komponistin, die den eigentlich machen sollte, die ist abgesprungen oder wurde abgesprungen. Und dann hat mein Professor mich für diesen Film empfohlen, aus irgendeinem Grund. Und dann bin ich dort am nächsten Tag hin nach Berlin ins Studio, habe mir den einmal angeguckt, komplett ohne Musik, den Rohschnitt mit dem Regisseur, und habe anscheinend genau die richtigen Dinge gesagt, was ich dort denke, was dort fehlt, was man machen müsste. Und dann so, okay, kannst morgen anfangen? Okay, ja. Und dann habe ich meine ganzen Unterrichtsjobs gekündigt und habe einfach in 6 Wochen diesen Film irgendwie hingekriegt. 6 Wochen später hatten wir Kinomischung. Mit diesem Film habe ich dann aber den Deutschen Filmmusikpreis gewonnen, also als Nachwuchspreis, und das war mein erster Film. Und dann war ich quasi danach sofort fertig mit dem Studium und hatte aber keinen Job. Und der Regisseur hat mir dann so einen kleinen Fernsehdokumentarfilm als meinen ersten Job gegeben. Und dann habe ich einfach mich sozusagen von Filmjob zu Filmjob immer sozusagen weiter gehangelt, weiter gearbeitet. Und ja, und jetzt steht das Ganze einigermaßen auf festen Beinen, hoffe ich mal. Man weiß nie.
Also man sieht, das ist irgendwie immer so eine Mischung, wahrscheinlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ein Handwerk beherrschen und irgendwie auch sowas mal in eine Bereitschaft reinzubuttern. Ja. Was macht man denn dann? Macht man Akquise? Schreibt man irgendwelche Produktionsfirmen an? Oder läuft es tatsächlich über so eine Mundpropaganda, dass man halt so seine Buddies im Business hat, wo man weiß, man arbeitet gut zusammen?
Das lief tatsächlich auch bei mir hauptsächlich einfach über Kontakte. Ich habe vor Jahren mal mit 2 Kumpels quasi in der Freizeit selber ein Spiel entwickelt. Darüber haben wir dann noch irgendeinen Podcast gemacht, und über diesen Podcast haben wir dann Kontakt zu einer anderen Spieleproduktion bekommen, deren Entwickler mich jetzt Jahre später dafür angefragt hat, weil sie da eine große Förderung bekommen haben und eine Komponistin brauchten und er sich an mich erinnert hat. Die Ads-Jobs, die jetzt da sind, die kamen hauptsächlich über unser Komponistinnen-Kollektiv Track 15, was wir 2018 gegründet haben. Stichwort Teamwork. Networking ist total wichtig, und dann einfach Glück haben und Vertrauen in das haben, was man macht. Und dann entwickelt sich das auch.
Markus Rennhack arbeitet für den Leipziger Musikverlag Kick the Flame und ist hier insbesondere dafür verantwortlich, bestehende Musik in Filmen, Ads und Games zu platzieren. Außerdem macht Markus auch selber Musik.
Also die Regel ist, dass wir Briefings bekommen. Da ist nicht selten, dass am nächsten Tag, 24 Stunden, dann soll der Musikvorschlag schon geliefert sein. Und wir bekommen halt in der Regel auch nur eine ganz vage Vorstellung. Wir sehen oft auch gar nicht die Szene, sondern es wird halt gesagt, wir suchen Musik, Uplifting, für irgendwas, und dann wird zum Teil gar nicht groß beschrieben, was halt. Und wir müssen dann versuchen, im Endeffekt aus diesem, wenn wir über die Ästhetik reden, uns vorzustellen aus einem geschriebenen Text vielleicht, wie könnte die Szene aussehen, wie, in welchem Kontext steht die, was ist das für ein Projekt. Und wenn wir dann das Kompatible finden, dann pitchen wir das, und wenn wir Glück haben, dann wird das genommen. Das ist schon mal auf der ästhetischen Seite halt die größte Herausforderung. Es gibt kaum Zeit und es sind halt oft ganz viele Leute in den Entscheidungsprozessen involviert, die keine Vorstellung haben, wie schwer das eigentlich ist, da wirklich das Passende zu finden. Und dann gibt es noch so einen rechtlichen Aspekt, dass natürlich auch immer die Urheberrechtsseite ganz, ganz klar sein muss. Und das ist halt auch eine extrem hohe Hürde für selbstvermarktende Artists, die quasi keine Infrastruktur sowohl auf der Labelseite als auch auf der Verlagsseite haben, da ihre eigene Musik zu platzieren. Das tut mir ein bisschen leid, das so zu sagen, weil es natürlich für viele halt bedeutet, dass es eigentlich kaum eine Chance gibt, irgendwo in relevanten Formaten vorzukommen. Aber man braucht diese Gatekeeper aus dem Grund, dass es natürlich ein unglaubliches Risiko ist, für eine Produktionsfirma Musik einzukaufen, wo die Haftungsfrage nicht geklärt ist. Und diese Gatekeeper sind sozusagen die Ersten, die dann in der Haftungslinie stehen und da ihren Kopf hinhalten, wenn irgendwas zurückgerufen werden muss.
Da würde ich gerne ganz kurz einhaken und zwar nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, um vielleicht das nochmal ins Verhältnis zu setzen zu Freya und Susanne und der Art und Weise, wie Sie eben, die Herangehensweise, wie Sie eben mit Komposition umgehen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich eben meine Musik für etwas einsetzen möchte oder ob ich meine Musik schreibe für etwas, für einen expliziten Film oder ein Game oder Ads. Und das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Dimension, die wir irgendwie auseinanderhalten müssen, ob ich jetzt als Musiker meine Musik in einem Film einsetzen möchte, damit sie publik gemacht wird, damit sie ein weiteres Publikum erreicht, oder ob ich eben tatsächlich das Spiel, den Film sehe und denke, Mensch, dazu möchte ich was schreiben. Und mich würde da nochmal interessieren, Markus, warum denn deiner Meinung nach eine Qualitätskontrolle durch den Verlag so wichtig ist? Also du hast von dieser Musikbibliothek in deinem Kopf gesprochen. Warum ist diese Qualitätskontrolle durch den Verlag und vielleicht auch diese Auswahl, die dann letztendlich im Zusammenhang im Gespräch mit dem Verlag entsteht, so wichtig?
Also ich glaube, der wichtigste Teil ist tatsächlich, wenn wir über Qualität reden, schon eher auf der Seite, dass man erstmal die formalen Sachen erfüllt, also die legale Seite, die Lizenzseite. Und da ist quasi die Frage der Qualität halt aus meiner Sicht eine Frage, dass wir halt wirklich nur Musik pitchen, also wirklich dafür stehen, dass wir nur Musik pitchen, die auch wirklich passt. Und das ist halt die Versuchung immer da, ich kenne es auch von mir selber, wenn ich meinen Verlagshut absetze und meinen Künstlerhut aufsetze, dann möchte ich natürlich immer, ich sehe immer meine Musik in jedem Projekt, die passt da immer halt. Und das ist aber halt tatsächlich eine Hürde. Man muss schon sehr ehrlich sein und sehr objektiv versuchen ranzugehen, ist natürlich immer eine subjektive Sache, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss halt versuchen, wirklich nur das zu pitchen, was halt wirklich passt. Als Verlag haben wir ja ein riesen Repertoire. Wir können quasi aus allen Ecken irgendwo was schöpfen. Also schöpfen im Sinne von, wir wissen was, welche Klangfarben wir haben, welche Genres und so weiter.
Das passt jetzt vielleicht so ein bisschen zu unserer letzten Frage. Mal ganz konkret, was hier vielleicht auch für die Leute interessant ist hier im Raum. Was können denn MusikerInnen tun, um, also wenn man jetzt sagt, ich habe so und so viel Sound, ich denke, das wäre total passend für Filme, Games oder Ads, wie auch immer. Was kann man denn de facto machen als Musikerin, als Musiker, um seinen Sound unterzubringen?
Ich glaube, der beste Weg ist tatsächlich versuchen, Leute kennenzulernen, die auch gerade am Anfang des Karriereweg sind und eben auf der Lizenznehmerseite stehen. Es geht noch gar nicht so um die Frage, ob jetzt irgendein Sample drin ist, was nicht geklärt ist oder so, sondern es geht schon da los, sind denn alle Urheber, die da mit dran beteiligt waren, alle UrheberInnen, sind die halt irgendwie unter Dach und Fach. Und das garantieren im Endeffekt nur auf der Verlagsseite halt der Verlag, der dafür haftet, und auf der Label, auf der Masterseite ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber im Endeffekt auch da, je teurer das wird, umso besser ist es, wenn man da noch einen Agenturpartner dazwischen geschaltet hat.
Danke, Markus. Das war nochmal ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie die Selbstbeschreibung auch von Kick the Flame, was eure Aufgaben sind, was so die Fallstricke auch sind, die Schwierigkeiten sind für Musikerinnen, selbst aktiv zu werden. Ja, das ist eben nicht einfach geht, die Musik rauszuhauen, zu sagen, guck mal, ich habe da was Nettes geschrieben, platzier das doch mal bitte, sondern dass da eine ganze Menge mehr Fragen dranhängen. Wir kommen leider schon zum Ende unseres Talks zu Music for Films, Games and Ads hier und heute. Wir haben uns jetzt mit der Frage beschäftigt, welche kompositionstechnischen, ästhetischen und vertrieblichen Prozesse eben durchlaufen werden müssen, um das Auditive ganz praktisch mit dem Visuellen zusammenzubringen in unterschiedlichsten Formaten.
Genau, an dieser Stelle vor allem unser ganz großer Dank an Freya, an Susanne und an Markus, also für eure Audiovisionen. Und wir fänden es ganz schön, wenn ihr noch mal kurz auf die Bühne kommt.
Genau, vielen Dank. Danke euch.
Das war die Special Edition zu Audiovisionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Diesmal von der Music Match 2023 im Dresdner Zentralwerk und wie immer mit Franziska Kollinger und Anna Schirmer.